gewesen und da hat der D.A. Carson immer Abracadabra gesagt. Und das war dann Running Gag, weil nämlich der Übersetzer immer Akrabagrabra gesagt hat. War auch interessant. Vielleicht habe ich das deswegen, aber das, den habe ich auch so irgendwie, Sprechfehler. Naja, mein Name ist Manuel, ich bin hier der Pastor. Schön, dass ihr alle da seid. Schön, einige Gesichter zu sehen, die sonst nicht kommen. Schön, dass ihr da seid. Und wir sind in einer Predigtreihe in der Apostelgeschichte. Wir gucken uns die Apostelgeschichte an und wollen einfach schauen, ja, wie ist damals die Gemeinde entstanden? Was hat die Gemeinde ausgemacht? Was hat die Gemeinde geprägt? Was können wir davon lernen und was ist der Wille Gottes für unser Leben? Das wollen wir uns anschauen und bevor wir hier einsteigen, bete ich mit uns. Himmlischer Vater, ich danke dir für ja, diesen Morgen. Ich danke dir auch für den Sommer. Ich mag den Sommer, total schön. Ich danke dir, dass ja, wir einfach deine Gnade da erfahren, auch deine Liebe erfahren dürfen und heute auch hier in der Gemeinde zusammen sein können, um auf dein Wort zu hören, um gemeinsam dich anzubeten, dich zu loben, zu preisen, dass wir dich auch vorhin mit unserem Geld anbeten durften, als die Inge mit den Klingelbeuten durch die Reihe gegangen ist. Ich danke dir, dass du ja so ein großzügiger und liebender Gott bist, Herr. Und ja, du siehst auch heute das Thema, was du da mir aufs Herz gelegt hast, was einfach jetzt auch dran ist für uns. Und ich bitte dich, dass du das an uns segnest, dass du ja, uns einfach weiche Herzen schenkst für dein Reden. Ich bitte dich, dass du harte Herzen weich machst und ja, dass du heute zu uns sprichst, uns berührst durch dein Reden. So bitte ich dich ja, in Jesu Namen, dass du uns das schenkst. Amen. Die erste FEG in Elberfeld-Barmen, das ist in Wuppertal, als der Hermann Heinrich Grafe die gegründet hatte, wollte eine freie evangelische Gemeinde sein, eine Gemeinde sein, wie damals die Gemeinde in der Apostelgeschichte. Wie damals diese Urgemeinde. Und diese, was die Urgemeinschaft ausgemacht hat, oder die Gemeinschaft in der Apostelgeschichte, die erste Gemeinde, das lesen wir jetzt in der Apostelgeschichte 4,32. Da lesen wir nämlich, die ganze Schar derer, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen. Also hier wird Theologie betrieben, hier wird schon bestimmt, was eine Gemeinde ist und wie eine Gemeinde aussieht, nämlich, das kommt jetzt hier in der Setzung nicht so ganz rüber, dass es eine Gemeinschaft der Glaubenden ist. Also eine Gemeinschaft der Menschen, die glauben. Der Fachausdruck ist eine Communio Fidelium, wenn euch das interessiert. Und deswegen konnten damals in der Gemeinde, in der Elberfeld-Barmen, konnten nur Mitglieder werden, wer an Jesus Christus glaubte. Also die wollten das wirklich so darstellen, haben gesagt, knallhart, nur wer gläubig ist, der kann Christ werden, Mitglied werden. Nur wer Christ ist, kann Mitglied werden in der Gemeinde. Und damals, 1854, da gab es noch nicht so viele Freikirchen, da gab es halt die normale evangelische Landeskirche und die katholische Kirche und da tickt das alles so ein bisschen anders. Die haben nämlich eine andere Art von Ekklesiologie, also wie Gemeinde tickt und wie Gemeinde ist. Die sagen nämlich, die Gemeinde ist ein Corpum per Mixtum, also eine Gemeinschaft aus Gläubigen und eine Gemeinschaft aus Ungläubigen. Das kommt, weiß nicht, ob Sie es aus der Bibel haben, aber theologisch kommt es vielleicht daher aus der Geschichte, weil es früher so war, auch im Mittelalter, wenn du in einer Grafschaft gewohnt hast, wo der Graf evangelisch war, dann warst du automatisch mitevangelisch, das konntest du dir gar nicht aussuchen. Und wenn du in der Grafschaft wohntest, wo es vorher katholisch war, dann warst du Katholik. Und das hat dann auch im Dreißigjährigen Krieg und auch in den Religionskriegen hat das mal auch gewechselt. Das kann man wunderbar in Marburg sehen, was eigentlich evangelisch ist, aber da haben sie die Elisabethkirche haben die zum Beispiel, da eine katholische Kirche. Genau. Aber damals im Wuppertal sollte es so sein, dass nur die wahren Gläubigen, nur wirklich bekehrte Menschen, wiedergeborene Christen Mitglied werden in der Gemeinde. Und das haben die so auf die Spitze getrieben, dass sie auch reingeschrieben haben, in ihrem Mitgliedschaftsantrag oder auch in dem Bekenntnis, dass du nur Mitglied werden kannst aufgrund deines Bekenntnisses und dein Leben darf diesem Bekenntnis nicht widersprechen. Ich habe mir überlegt, ob wir das auch einführen. Für uns. Wisst ihr, was bei uns in der Gemeindeordnung drinsteht? Wer hat die schon mal gelesen eigentlich? Kommt, outet euch mal Hände hoch. Ach, schon lange her. Du hast sie wahrscheinlich geschrieben, ne? Genau, die ist vielleicht nicht so bekannt, aber da steht auch drin, ja, das, was der Hermann Heinrich Grafe gesagt hat, ist gut, aber da steht auch drin, dass nur Mitglied werden kann hier bei uns in der Gemeinde, wer auch bekennt, dass er den Herrn Jesus lieb hat, der Christ ist, dass er ein wiedergeborener Christ ist. Was wir nicht drin haben, ist, dass das Leben des Einzelnen diesem Bekenntnis nicht widersprechen kann, weil das hat dann Implikationen. Wisst ihr, was das dann nämlich bedeutet? Dann müssten wir das nämlich auch immer prüfen. Dann haben wir sowas wie ein Stalking, ja, wo wir uns gegenseitig überwachen, ob denn auch das Bekenntnis eines Einzelnen nicht dem widerspricht, also das Leben nicht widerspricht, nach welchem Bekenntnis er abgelegt hat. Aber das war damals so, die Abgrenzung zur Kirche. Und für Grafe war das unheimlich wichtig. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass eine Gemeinde aus wiedergeborenen Christen besteht, dass nur auch wirklich der Mitglied ist, der den Herrn Jesus lieb hat, der wiedergeboren ist. Aber auch Grafe musste erfahren, dass das nicht so einfach ist, das zu entscheiden, weil, ich sag mal, du kannst ein Bekenntnis abgeben, sagen, du bist Christ, und dann kannst du anders leben. Aber ich sag mal, du kannst ja auch ein Leben als Christ, kannst du ja auch faken. Ist ja auch möglich. Du kannst das ja auch nachahmen und einfach so tun, als wenn du Christ wärst. Und das auch ziemlich erfolgreich für eine gewisse Zeit. Aber Fakt ist auch, dass die Urgemeinde das gleiche Problem hatte wie jetzt Hermann Heinrich Grafe zum Beispiel. Die Gemeinschaft der Glaubenden. Dass da auch Leute in der Gemeinde, die jetzt keine wiedergeborenen Christen waren, die jetzt keine nicht gläubig waren, aber die sich zu dieser Gemeinschaft hingezogen gefühlt haben. Und deswegen können wir erstens raus sehen, dass eine christliche, also dass die sichtbare Kirche immer aus einer Gemeinschaft besteht von Gläubigen und von ungläubigen Menschen. Das ist Fakt. Das bringt auch Schwierigkeiten mit sich, einmal für die Gemeinde und auch für den Einzelnen. Für die Gemeinde ist es schwierig, wenn wir ein kongregationalistisches System haben, so wie hier, dass wir halt eine Mitgliederversammlung haben, das ist das höchste Gremium der Gemeinde und das Gemeindeversammlung entscheidet über geistliche Sachen, dass natürlich dann auch Leute abstimmen dürfen und das Recht haben zu wählen und Entscheidungen zu treffen, die eigentlich gar nicht die geistliche Entscheidung treffen können, weil sie keine Christen sind. Das bringt aber auch Schwierigkeiten für den Einzelnen mit sich, der sich ziemlich anstrengen muss, nämlich ein christliches Leben zu faken, um ein christliches Leben darzustellen. Der sich auch in der Gemeinschaft Christen auch immer irgendwie wie ein Außenseiter fühlt, weil er sich fühlt, als wenn er nicht dazugehört, aber gerne dazugehören möchte. Also es bringt auch soziologische Schwierigkeiten quasi mit. Aber was passiert eigentlich, wenn ein Mensch zum Glauben kommt? Was passiert mit Menschen, die anfangen zu glauben? Was passiert da eigentlich? Wenn Menschen anfangen zu glauben, dann verändert Gott ihr Herz. Dann fängt Gott an, in ihnen zu wohnen durch den Heiligen Geist und fängt an, die Menschen zu verändern. Und hier in diesem Fall, wie wir es in der Apostelgeschichte sehen, lesen wir erstens, Gott schenkt ihnen Liebe und stärkt ihre Beziehung zu den Menschen. Sie haben Koinonia, sie haben Gemeinschaft. Gott schenkt den Menschen auf einmal die Liebe zu den Menschen. Ich habe es euch ja mal erzählt, dass ich eigentlich keine Menschen so richtig mochte früher. Und als Gott sich dann erbarmt hat und mit mir angefangen hat, sich abzugeben, und mich quasi bekehrt hat oder zurückgerufen hat und mir einfach seine Liebe ins Herz geschenkt hat, dann habe ich auch angefangen, andere Menschen zu lieben. Ohne Gott würde ich Menschen immer noch nicht lieben. Ich hatte nämlich damit ein Problem, Menschen zu lieben, aber Gott hat mir diese Liebe geschenkt. Besonders eine Liebe zur Gemeinde. Ich hatte damals das Gefühl, als ich dann nachher Pastor werden wollte, da bin ich zu meinem Pastor gegangen und habe gesagt, ich möchte Pastor werden, weil Gott hat mir eine unheimliche Liebe zur Gemeinde geschenkt. Und Gott hat mir eine unheimliche Liebe zu euch geschenkt. Also ich habe so ein hohes Verantwortungsbewusstsein für euch und wenn euch jemand irgendwas macht, dann wäre ich ganz böse, ja, weil ich so eine Liebe zu euch habe, liegt mir echt am Herzen. So hat Gott mein Herz verändert, das ist Wahnsinn. Besonders meine Arbeitskollegen damals haben sich gewundert, was da passiert, weil ich der Mobbingkönig war. Aber das hat Gott als Zeugnis genutzt. Und zweitens, was auch wichtig ist, also Gott hilft anderen Menschen zu lieben, schenkt Liebe für andere Menschen, ja, da schenkt er Liebe und dann auf der anderen Seite nimmt er Liebe. Er nimmt Liebe weg. Er nimmt Liebe weg zu Dingen, zu dem, was nicht gut ist. Er nimmt die Liebe weg zum Beispiel von Geld. Weil die Liebe zu Geld bringt uns nicht weiter, ist nicht wirklich geistig und auch nicht wirklich christlich. Gott nimmt die Liebe von Dingen und schenkt Liebe zu den Menschen, zu dem, was gut ist, zu dem, was erbaulich ist. Und dann fängt der Gläubige an, Gott immer und immer mehr zu vertrauen. Das große Problem von uns Menschen ist, dass wir Gott misstrauen, dass wir Gott nicht glauben, dass wir nicht das glauben, was in der Bibel steht, dass wir Gott nicht seinen Verheißungen glauben, dass wir so ein Urmisstrauen haben. Meint es Gott wirklich gut mit uns? Meint es Gott wirklich gut mit uns, dieses Misstrauen? Und Gott schenkt einen auch diesen Glauben und dieses Vertrauen zu ihm. Glaube heißt nichts anderes wie Vertrauen. Gott schenkt uns auch das Vertrauen an ihn, dass das immer mehr wächst und mehr wächst. Das ist ein natürlicher Prozess. Und Lukas warnt in seinem Evangelium, auch in der Apostelgeschichte ganz stark, Lukas warnt uns vor der Liebe zu Dingen, vor den Lieben zu Dingen in dieser Welt. Menschen sind wichtiger als Dinge. Menschen sind wichtiger als dein Haus. Menschen sind wichtiger als dein Auto. Menschen sind wichtiger als dein Urlaub und wichtiger als deine Klamotten. Menschen sind einfach wichtiger. Und Jesus selbst zeigt uns das Herz Gottes. Und Gott ist so großzügig und Gott ist so liebevoll. Und Gott will uns auch beschenken. Und wir sollen nicht nur Reich Gottes bauen, sondern das Reich Gottes gehört uns auch. Also Gott schenkt uns sein Reich. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Konzept schon mal so gehört habt oder euch verinnerlicht habt. Sehr häufig hören wir, ja, wir wollen Reich Gottes bauen und wir bauen Reich Gottes und wir arbeiten im Reich Gottes mit. Aber wer von euch hat denn schon mal gehört hier, dass jemand gesagt hat, ihr bekommt das Reich Gottes geschenkt? Euch gehört das Reich Gottes. Ihr baut an dem mit, was euch gehört. Das sagt Jesus in Lukas 12, Vers 32. Du brauchst dich nicht zu fürchten, kleine Herde. Damit meint er uns. Ja? Denn euer Vater hat beschlossen, euch sein Reich zu geben. Also wir bekommen nicht nur so ein bisschen von Gott geschenkt, sondern wir bekommen alles von Gott geschenkt. Wir bekommen sein Reich geschenkt. Und Jesus befiehlt uns sogar, ein Vers später, hier geht es nämlich wirklich um Reichtum und um Geld, daran, wo gerne unser Herz dran hängt, das in diesem Kontext hier. Und Jesus befiehlt uns sogar in Lukas 12, Vers 33, verkauft euren Besitz und gebt das Geld den Armen. Ihr seht zuerst die Zusage, ja, euch gehört das Reich Gottes, er will euch alles schenken. Und dann sagt er, das andere könnt ihr loslassen, weil euch alles gegeben ist, ihr könnt das andere loslassen. Verkauft euren Besitz und gebt das Geld an den Armen. Schafft euch Geldbeutel an, die nicht löchrig sind. Ich habe übrigens so ein Portemonnaie, da fällt immer dann irgendwas raus, so eine Münze oder so. Schafft euch Geldbeutel an, die nicht löchrig werden und legt euch einen unerschöpflichen Reichtum im Himmel an, wo kein Dieb ihn findet und keine Motten ihn zerfressen. Und dann in Vers 34, denn wo euer Reichtum ist, da wird auch euer Herz sein. Wo euer Reichtum ist, da wird auch euer Herz sein. Wofür schlägt dein Herz? Wofür schlägt dein Herz? Es hat alles was mit Gottvertrauen zu tun, mit Glauben zu tun, wofür dein Herz schlägt. Das Herz ist ein guter Indikator, wie es um dich bestellt ist, wie du tickst. Dein Herz, dein Verlangen, das, was dir wirklich wichtig ist im Leben, zeigt eigentlich, wo dein Herz schlägt. Und Jesus sagt, du kannst nur einen Herrn haben. Und den Herrn dürfen wir uns aussuchen. Entweder Jesus oder den Mammon. Und Jesus definiert hier Reichtum neu. Als Christen haben wir ein neues Verständnis von Reichtum. Wir haben ein verändertes Denken. Und als Christ ist man reich an Liebe, an Barmherzigkeit, an Großzügigkeit, als Christ ist man reich an Beziehungen, an Liebe. Du kannst noch so ein volles Konto haben oder ein bezahltes Haus oder ein dickes Auto und du kannst doch so arm vor Gott sein und so erbärmlich vor Gott dastehen, weil du die Dinge mehr liebst als Gott, weil du Gott nicht vertraust. Du vertraust Gott nicht, dass er deine Bedürfnisse, dass er in der Lage ist, deine Bedürfnisse zu stillen und dir das zu geben, was du wirklich in dein Leben brauchst. Und das ist mehr als Geld, als Wohlstand, als Komfort. Das Gleiche gilt auch für arme Menschen. Arme sind jetzt nicht gerechter deswegen automatisch, weil sie nichts haben. Denn es gibt auch viele Arme, die wünschen sich einfach dann nur die Kohle und den Reichtum, den Komfort und sagen, wenn ich jetzt reich bin, dann wird alles gut. Ich bin jetzt in der armen Hölle und wenn ich Kohle habe, dann geht es mir gut. Und dann gibt es Gebete, Herr, wenn du mich in Lotto gewinnen lässt, dann gebe ich dir auch die Hälfte. Ja, machen Deals mit Gott. Oder wenn sie eine Lotterie machen, dass sie dann ein Auto kriegen oder so. Und dann fahre ich nur noch für dich, Herr Jesus, die Flüchtlinge von A nach B. Ist es so? Eigentlich beten sie darum, Herr, Gott, schenk mir meinen Götzen. Auch sie vertrauen Gott nicht, dass Gott ihre Bedürfnisse stillt. Und was der Glaube macht uns frei von der Liebe zu Dingen. Der Glaube macht uns frei von der Liebe zu Dingen. Das sehen wir in dieser Urgemeinde. Und das, ich glaube, das ist für uns sehr, sehr wichtig einfach. Weil wir in einer Welt leben, die alles dafür tut, dass du Dinge liebst. Diese Welt tut alles dafür, dass du Geld liebst, dass du Materielles liebst, Autos oder was weiß ich, dass du Dinge liebst. Und es gibt dir ständig das Gefühl, dass du nicht genug hast. Und die Werbung und diese ganzen Marketingfirmen, die sind genau dafür angelegt. Die wissen ganz genau, was in uns drinne steckt, welche Bedürfnisse wir haben. Und sie wissen ganz genau, wie sie diese Bedürfnisse triggern können, dass wir ständig unzufrieden sind. Und unser Geld dafür ausgeben, was nicht satt macht, was nicht unsere Seele gut tut, sondern dass wir ständig hungrig sind und uns neue Sachen kaufen müssen. Aber wir sehen, die Auswirkungen des Glaubens befreit uns von diesen Dingen. Wenn dein Herz an Dingen hängt, befreit dich der Glaube von diesen Dingen. Die Frage ist, willst du das überhaupt? Willst du überhaupt befreit werden von der Liebe zu Dingen? Oder hängt dein Herz doch vielleicht nur noch so ein bisschen dran, aber so ein bisschen dran willst du noch dran festhalten, weil es doch irgendwie schön ist. Vertraust du Gott, dass er deine Bedürfnisse stillt? Dass er das, was du dir am allersehnlichsten wünschst, dass er da diese Dinge befriedigen kann in deinem Leben. Und darum geht es hier in diesem Text. Wir lesen Apostelgeschichte 4, 32, die ganze Schar derer, die an Jesus glaubten, die Communio Fidelium, hielten fest zusammen. Alle waren ein Herz und eine Seele. Beziehungen werden hier gestärkt. Die Liebe zu den Menschen, die Liebe zur Beziehung, Gott schenkt Liebe. Koinonia ist dieser Begriff, der so unheimlich wichtig ist für uns auch als Gemeinde. Selbstlose Hingabe füreinander in der Gemeinde. Nicht ein einziger betrachtete irgendetwas von dem, was ihnen gehörte, als sein persönliches Eigentum. Vielmehr teilten sie alles miteinander, was sie besaßen. Es gab unter ihnen auch niemanden, der Not leiden musste. Denn wenn die Bedürfnisse es erforderten, verkauften diejenigen, die ein Grundstück oder ein Haus besaßen, ihren Besitz und stellten den Erlös der Gemeinde zur Verfügung. Was hier passiert ist, Menschen, die zum Glauben kommen, verändern sich und fangen an, ihr Hab und Gut zum Wohle der Bedürftigen zu teilen. Und die Menschen gaben hier ihr Geld auch freiwillig. Und das ist ein wichtiges Prinzip im Reich Gottes. Ja, Gott möchte nicht, dass wenn du auf dein Konto guckst und das Geld geht weg und du sagst, nee, doch nicht, kann man das nur zurückholen. Oder dass du ein schlechtes Gefühl dabei hast, sondern Gott möchte, dass du dich freust, wenn du Geld überweist und er möchte, dass du das Geld gerne gibst für das Reich Gottes. Im Reich Gottes herrscht das Prinzip der Freiwilligkeit. Es herrscht aber auch das Prinzip der Mündigkeit. Gott will, dass du mündig bist, dass du als mündiger Christ eigenständige Entscheidungen triffst, die du auch artikulieren kannst, wenn es nach Möglichkeit, die du auch begründen kannst. Das möchte Gott, eigenständige, mündige Christen. Und es ist immer eine Sache des Herzens, ob du Geld gibst oder nicht. Deswegen haben wir auch keine Mitgliedsbeiträge. Manchmal werde ich gefragt, wenn Leute Mitglied werden in der Gemeinde, wie hoch ist denn der Mitgliedsbeitrag? Da muss man das nochmal erklären, wie das Ganze funktioniert. Das ist auch gut so. Und wir haben auch keine Kirchensteuer. Die Inge, die arbeitet nicht mit dem Finanzamt zusammen, dass sie Geld einziehen lässt. So nicht. Sondern wir sagen auch, jeder gebe das, was er kann und das Überzeugung heraus. Aber auch in der besten Gemeinde gibt es unterschiedliche auch Leute, und das sehen wir jetzt hier. Einmal an dem Beispiel von Barnabas, denn Barnabas war einer, der wurde durch den Glauben verändert. Er hatte eine echte Veränderung erfahren durch den Glauben an Jesus Christus. Und dann sehen wir das Beispiel von Hananias und Sapphira. Sie haben nämlich die Veränderung durch den Heiligen Geist nicht erfahren, aber sie haben das gefaked. Sie haben es versucht zu faken, sie haben es imitiert, sie haben ein Fake-Leben gelebt. Sie wollen außen zeigen, dass sie verändert wurden, aber innen drinne wurden sie nicht verändert. Es gab keine Veränderung. Wir lesen über Barnabas, der wird nur ganz kurz erwähnt hier am Anfang. Einer von denen, die den Bedürftigen in dieser Weise halfen, war Josef, ein Levit von Zypern, den die Apostel Barnabas nannten. Barnabas bedeutet der, der andere ermutigt. Das ist ein schöner Name. Josef verkaufte ein Stück Land, das ihm gehörte, und stellte das Geld, das er dafür bekam, der Gemeinde zur Verfügung, indem er es vor den Aposteln niederlegte. Die hatten damals noch keinen Kassierer anscheinend, da kam die Kohle direkt zu den Aposteln und dann als Teil des Gottesdienstes wurde es dann vor die Füße gelegt. Und dann haben die Apostel das dann verteilt, das haben die dann in der Apostelgeschichte 6 dann auch ein bisschen verändert, weil das nicht so fuchsig war, aber so war das damals. Und zu diesem Zeitpunkt wissen wir noch nicht viel von Barnabas, aber unseren Text können wir sehen, wie alles begann. Alles begann mit einem veränderten Herz und Barnabas wurde zu einem der größten Leiter in der frühen Kirche. Barnabas wurde freigemacht von der Liebe zu Dingen und er bekam ein Herz für die Menschen. Und das sehen wir in der Apostelgeschichte. Später lesen wir, dass Barnabas ein reifer und ein gütiger und zuverlässiger christlicher Leiter war. Als Paulus sich bekehrte, war Barnabas an seiner Stelle und hat für ihn gesprochen, war sein Anwalt und hat ihn dann in die Gemeinde eingeführt. Barnabas kümmerte sich als Pastor oder Missionar um die junge Gemeinde in Antiochien. Er begleitete Paulus auf seinen Missionsreisen und er hat sogar mit dem großen Paulus angelegt und gestritten und hat gesagt, hier, nimm doch den Johannes Mark mit, da ist noch nicht ganz Hopfen und Malz verloren. Ja? Ich helfe den trotzdem. Paulus wollte ihn eigentlich loswerden, Johannes Markus. Aber Barnabas gab ihm eine zweite Chance. Also Barnabas war ein sehr gütiger und barmherziger Mensch. Er war vom Heiligen Geist verändert. Also er verkaufte ein Grundstück, gab den erlösten Aposteln, also für die Gemeinde. Und hier in diesem Text steht er jetzt als leuchtendes Beispiel für uns da. Hier wird die Gemeinde beschrieben, das Zusammenleben und was da passiert ist, dass die das Geld geteilt haben. Und dann wird es gezeigt hier, und Barnabas, das war der Held. So ist ein geistlicher Mann. So ist einer, der mit Jesus unterwegs ist. So sieht ein Mann aus oder ein Mensch aus, der voller Glauben ist, der Gott vertraut und der loslassen kann, weil der nämlich Liebe zu den Menschen ist nämlich größer und der Liebe zu den Menschen ist größer als die Liebe zu dem Geld und zu den Dingen. Ein Mann des Glaubens. Echter Glaube in Christus schafft Liebe zu den Menschen und befreit von den Dingen. Das zweite Beispiel hier ist Hananias und Sapphira. Das ist so ein unangenehmer Text, wo auch viel diskutiert wird. Waren die jetzt gläubig oder waren die nicht gläubig? Und dann wird immer gesagt, ja, die waren gläubig, haben es aber versaut und dann hat Gott die früher abberufen in den Himmel, weil die eine Schande für ihn waren. Aber wir müssen mal gucken, ob das wirklich so war. Oder vielleicht waren sie doch nur Fake-Christen, waren doch nicht dabei und haben ein Leben imitiert, was gar nicht christlich ist. Denn Hananias und Sapphira stehen nämlich genau für das Gegenteil, für Menschen, hier werden die gegenübergestellt, die nicht innerlich von Gott verändert wurden, aber trotzdem zur Gemeinde gehörten. Apostelgeschichte 5, 1 bis 5. Auch ein Mann namens Hananias und seine Frau Sapphira verkauften ein Stück Land und Hananias stellte der Gemeinde einen Teil des Erlöses zur Verfügung. Aber mit dem Einverständnis seiner Frau gab er diesen Betrag als Gesamterlös aus, während er in Wirklichkeit einen Teil für sich behielt. Als er das Geld vor die Apostel niederlegte, sagte Petrus zu ihnen, Hananias, warum hast du dein Herz dem Satan geöffnet und dich von ihm dazu verführen lassen, den Heiligen Geist zu belügen? Warum hast du uns verheimlicht, dass du einen Teil vom Erlös deines Grundstücks für dich behalten hast? Niemand hat dich gezwungen, das Land zu verkaufen. Es war ja dein Eigentum. Und nach dem Verkauf stand es dir frei, mit dem Erlös zu machen, was du wolltest. Was hat dich nur dazu gebracht, so zu handeln? Du hast nicht Menschen belogen, sondern Gott. Als Hananias diese Worte hörte, brach er tot zusammen. Es war ein Ende, das bei allen, die davon erfuhren, tiefes Schrecken tiefes Erschrecken auslöste. Später belügt auch seine Frau noch Petrus und den Heiligen Geist und fällt dann auch noch tot um und wird dann von den jungen Männern herausgetragen. Warum sind Hananias und Saphira jetzt tot umgefallen? Hananias und seine Frau sind jetzt nicht tot umgefallen, weil die jetzt hier scheinheilig in erster Linie gehandelt haben, sondern als Warnung, dass das Belügen Gottes Konsequenzen hat. Denkt immer daran, wenn es um Glauben geht, geht es immer um Beziehung. Um die Beziehung zu Gott und die Beziehung zu dem Menschen. Und in welcher Beziehung haben die sich jetzt hier zu Gott gestellt, zu der Gemeinde, zu Petrus, zum Heiligen Geist? Du kannst dem Menschen irgendwas vorgaukeln. Du kannst dem Menschen zeigen, wie toll du bist. Aber den einzigen, den du nicht veräppeln kannst, ist Gott. Der kennt dein Herz. Der weiß, wie du wirklich tickst. Der Mensch sieht, was vor Augen ist, aber Gott sieht das Herz. Und diese Geschichte ist eine Warnung an die ganze Gemeinde, auch an uns, den Glauben nicht zu heucheln. Den Heiligen Geist nicht zu versuchen oder zu betrügen oder etwas vorzugeben, was man gar nicht ist. Als Hananias starb, sehen wir die Wirkung nämlich auf die Gemeinde. Und das ist nämlich jetzt wichtig, um diesen Text zu verstehen. Die sterben nämlich nur, damit das eine Wirkung auch auf die Gemeinde hat. Und das wird hier zweimal betont. Und nachher in der Apostelgeschichte wird es nochmal betont. Also zweimal, wenn irgendwo die Bibel irgendwas wiederholt, dann hat das immer eine Bedeutung. Da ist das wie, als wenn das fett markiert ist oder unterstrichen. In der Apostelgeschichte 5,5 lesen wir, als Hananias diese Worte hörte, brach er tot zusammen. 5,11. Eine tiefe Ehrfurcht vor Gott ergriff die ganze Gemeinde und genauso erging es allen, die von diesem Vorfall erfuhren. Also dieser Tod von Hananias und Saphira hat eine Auswirkung auf die Gemeinde, auf die Menschen. Das macht hier etwas deutlich, diese Auswirkung, das zeigt etwas. Gott macht hier statuiert hier ein Exempel, ein warnendes Beispiel und das erfüllt die Leute voller Ehrfurcht. Der Text lehrt uns nämlich, geheuchelter Glaube in der Nähe Gottes ist gefährlich. Und das Gleiche lesen wir dann auch, als seine Frau Saphira starb. Eine tiefe Ehrfurcht vor Gott ergriff die ganze Gemeinde. In der Apostelgeschichte 9,31 lesen wir die Auswirkungen davon. Die ganze Gemeinde in ganz Judäa, Galiläa und Samarien erlebte nun eine Zeit der Ruhe und des Friedens. Die Christen wurden im Glauben gefestigt und leben in Ehrfurcht vor dem Herrn, weil der Heilige Geist ihnen zur Seite stand, wuchs die Gemeinde ständig weiter. Also die Ehrfurcht vor Gott und der Beistand des Heiligen Geistes bringt der Gemeinde Frieden und Wachstum. Gott zu belügen und zu betrüben mit geheucheltem Glauben in der Gemeinde bleiben eine gefährliche Sache. Warum müssen wir jetzt mal von der Heiligkeit Gottes sprechen oder von der Ehrfurcht Gottes? Erstens, weil es ja in der Bibel auch drin steht, aber zweitens gibt es auch so einen Trend hin zu einer Jesus ist mein bester Kumpel-Theologie. Habt ihr euch mal überlegt, was es bedeutet, wenn die Bibel sagt, oder wenn Jesus sagt, ihr seid meine Freunde? Da kann ich jetzt nicht großartig drauf eingehen, aber es lohnt sich mal drüber nachzudenken und auch mal dran zu arbeiten, an dem Freundesbegriff. Was meint Jesus davon, wenn er sagt, ihr seid nicht mehr länger meine Diener, sondern seid meine Freunde? Und wenn wir Freunde von Jesus sind, ist dieses Verständnis von Freundschaft das gleiche, was Jesus hat, wie wir vielleicht heutzutage, so ein Kumpel, mit dem man Spaß machen kann und rumschubst und Pranks, ja, macht man mit Jesus Pranks, also stellt man in irgendwelche Fallen und macht sich über ihn lustig und postet irgendwelche Fotos von ihm im Internet? Oder bedeutet das, dieses Freundschaftsbild oder das Freundsein, was Jesus hier hat im Johannes 15, wenn er darüber spricht, bedeutet das vielleicht irgendetwas anderes? Hat das andere Auswirkungen? Weil ich glaube schon, dass die Bibel da recht hat, dass Jesus unser Freund ist, aber Jesus ist jetzt nicht unser Kumpel, so wie wir das vielleicht uns vorstellen. Gott ist nämlich heilig, Jesus ist nämlich heilig. Und Jesus lässt sich auch nicht veräppeln, auch nicht von uns, auch nicht von seinen Freunden. Hier, 4 Dinge, die Hananias und Saphira falsch gemacht haben. Oder was bei ihnen falsch war. für uns auch als Checkliste einfach zu gucken, was das mit uns zu tun hat. Erstens, Hananias und Saphira liebten Geld. Sie sahen all ihr Geld, die haben ihr Geld gesehen und wollten es nicht komplett abgeben. Sie konnten nicht loslassen. Aber, zweitens, sie wollten als großzügig dastehen. Also sie wollten die ganze Kohle nicht abgeben, 100% nicht abgeben und haben meinetwegen nur 80% abgegeben. Aber die wollten, dass alle anderen denken, die haben 100% gegeben. Die Liebe zu Geld und die Liebe zum Lob oder die Anerkennung von den anderen Leuten. Was ist dir wichtig? Die Liebe zu Geld? Die Liebe zu den anderen Leuten, dass die von dir gut denken? Dass sie denken, ja, das ist ein Guter, der gibt 100%, der gibt alles, ist ein toller Kerl oder eine tolle Frau. Vielleicht brauchten auch Hananias und Saphira hier diese religiöse Bestätigung, wie am Ende des Jahres diese Steuerbescheinigung von der Inge. Oder Petrus hat die damals wahrscheinlich ausgefüllt. Ich habe mich mal gefragt, wie viel würde gespendet werden, wenn es keine Steuerbescheinigung geben würde? Drittens, beide lügten, um ihre Sünden zu verheimlichen. Liebe zu Geld, wollten gut vor den Menschen dastehen als gute Christen, also die haben was imitiert, was sie eigentlich gar nicht waren. Das führt dazu, dass du lügst und dass du Sachen verheimlichst, dass du Sachen im Dunkeln machst. Ich habe mich gefragt, wie wäre es denn, wenn wir mal komplett unsere Spenden und Einkommenssteuerbescheide mal öffentlich in unserer Gemeinde auslegen? Einfach mal hinlegen, dass jeder mal reingucken kann. Wer würde sich da schämen, wer nicht? Wem wäre es egal? Und die Folge ist letztendlich, dass dieser Unglaube, dieses Gott nicht vertrauen, dieses Scheinheilige, dieses Imitieren, was an sich psychologische Probleme schon mit sich führt, aber auch das Problem mitführt, dass man ständig ein Doppelleben lebt und dass man letztendlich versucht, den Heiligen Geist zu belügen und zu betrügen. Und letztendlich bringt es dich nirgendwo hin, als außer ins Grab, wo du nämlich dann auch da bleibst. Und dann zum Gericht erst wieder hochkommst und nicht bei Jesus bist. Hananias und Saphira haben Gott missbraucht. Sie hatten nämlich misstraut. Sie hatten keine Ahnung von der Wirklichkeit Gottes. Sie haben da nicht mitgerechnet, dass der Heilige Geist vielleicht Sachen aufdeckt in der Gemeinde. Dass Petrus hatte hier die Gabe der Prophetie, der hat eine Eingebung bekommen von Gott und der Heilige Geist hat die beiden Lügner überführt und hat gesagt, nee, das ist nicht so. Sie wurden damit konfrontiert. Die Frage ist, leben wir mit einem reinen Gewissen vor Gott, das ist nämlich viel wichtiger, vor Gott mit einem reinen Gewissen zu leben als vor den Menschen oder nicht? Rechnen wir damit, dass Gott, wenn wir Gott veräppeln, dass er uns auch überführt. Als Christ rennst du mit dieser Gewissheit rum. Da denkst du, oh ja, jetzt habe ich hier gesündigt, jetzt habe ich jemanden veräppelt, jetzt habe ich gelogen, betrogen und mein Herz hing doch noch so ein bisschen an Geld. Aber ich weiß, Gott weiß es. Und das führt dazu, dass das was in dir macht. Als Nicht-Christ macht das gar nichts mit dir. Dann siehst du überhaupt nicht das Problem, die Notwendigkeit. Dann rechnest du gar nicht damit, dass vielleicht der Heilige Geist doch irgendwas offenbart hier. Auch heute gibt es Menschen, die kommen in die Gemeinde, die feiern Gottesdienst, die sind vielleicht aufgewachsen und ich rede hier allgemein von Gemeinde, aber auch von unserer Gemeinde, die sind hier in soziales Gefüge reingewachsen und imitieren Christsein, haben es aber selber nicht wirklich für sich erlebt. Eine Wiedergeburt. Haben keine Veränderung gehabt und das merkt man dann daran, dass die Liebe zu den Sachen, zu den Dingen unheimlich groß ist und dass die Liebe zu den Menschen gering ist. Menschen, die nicht wirklich mal Buße getan haben und sich nicht vom Heiligen Geist verändern lassen oder sich sogar innerlich dagegen wehren, weil sie nämlich die Welt lieb haben und nicht Jesus. Und der Text zeigt uns, wie ernst es Gott ist und wie ernst es ist, Gott zu betrügen. Denn letztendlich machst du damit aus Gott nur eine Witzfigur. du machst Gott lächerlich. Und das hat Konsequenzen. Hebräer 10, 29 bis 31 steht diese unangenehme Vers oder diese unangenehmen Verse, die wir gerne überlesen oder die eigentlich nur für andere gelten. Wenn nun aber jemand die Ehre des Sohnes, Gott mit Füßen tritt, wenn er das Blut des Bundes entweiht, durch das er geheiligt worden ist und damit den Heiligen Geist verhöhnt, durch den er die Gottesgnade erkannt hat, meint er nicht auch, dass so jemand eine noch viel härtere Strafe verdient? Wir kennen doch den, der gesagt hat, ich bin der Richter, der alles Unrecht straft. Ich werde Vergeltung üben. Und weiter heißt es, der Herr wird sein Volk zur Rechenschaft ziehen. Ja, dieser unangenehme Vers, es ist schrecklich, den lebendigen Gott in die Hände zu fallen. Was machen wir nun damit? Was bedeutet das für uns? Soll der Text Angst machen? Ja, ich glaube, der Text soll Angst machen. Dieser Text soll uns Ehrfurcht vor Gott lehren, dass Gott heilig ist. Ein heiliges Wesen, ganz anders wie wir, in dem nur Liebe und Wahrheit ist und Güte und Barmherzigkeit und wo Sünde keinen Platz hat. Aber der Text zeigt uns auch, wie groß die Liebe und die Gnade Gottes ist. Und immer wenn Gericht und irgendwas Ängstliches da ist in der Bibel und Jesus ist der Meiste, der von der Hölle spricht, dann hat das auch immer was mit Gottes Liebe zu tun und mit Gottes Gnade und mit Gottes Güte. Nämlich, in diesem Text steckt eine Chance drin, nämlich die Chance umzukehren. Wenn jemand zu mir kommt und sagt mir die Wahrheit und sagt, wie es ist, dann kann ich mich darüber ärgern und sagen, der andere ist doof oder der andere hat Unrecht. Oder ich ernehme es als eine Chance zu wachsen, eine Chance, was zu verändern. Und genau das haben wir heute auch. Eine Chance für Christen, eine Chance für Nichtchristen. Die Chance für Nichtchristen ist, die nicht den Glauben haben, die nämlich Gott nicht vertrauen und andere Dinge mehr lieben als Jesus oder Jesus überhaupt nicht lieben, die Chance ist nämlich, etwas zu verändern. Und wenn dir heute eigentlich auffällt, dass du der bist, von dem ich gerade spreche, dann hast du die Chance, das vor Gott zu bringen. Dann hast du die Chance, da was zu verändern. Kannst du sagen, Herr, eigentlich hängt mein Herz komplett an Geld. Das ist mein Gott. Und von dir will ich eigentlich nichts wissen. Und wenn dir das auffällt, ist das Gnade. Weil dann kannst du was tun, was ändern. Wenn es dir nicht auffällt, kann ich dir auch nicht helfen. Du kannst heute Gott sagen, ich bin ein Heuchler, ich lebe ein Fake-Leben und ich will dir aber mein Herz geben. Vergib du mir und mach mich neu. Schenk du mir ein neues Herz. Schenk du mir den Heiligen Geist. Veränder du mich. Veränder du mich. Jesus sagt selbst in Lukas 11, 9 bis 13, darum sage ich euch, bittet und es wird euch gegeben, sucht und ihr werdet finden, klopft an und es wird euch geöffnet, denn jeder, der bittet, empfängt und wer sucht, findet und wer anklopft, dem wird geöffnet. Es geht darum, dass man anfängt zu suchen und zu finden. Und wer sucht, der findet. Wer nicht suchen will, hat es nicht ergriffen. Der hat diese Erkenntnis nicht. Und er sagt, Gott ist gut. Jesus sagt hier, Gott ist gut. Ihm könnt ihr vertrauen. Ist unter euch ein Vater, der sein Kind eine Schlange geben würde, wenn es ihn um einen Fisch bittet? Oder ein Skorpion, wenn es ihn um ein Ei bittet? Wenn also ihr, die ihr noch böse seid, das nötige Verständnis habt, um euren Kindern gute Dinge zu geben, wie viel mehr wird dann der Vater im Himmel denen den Heiligen Geist schenken, die ihn darum bitten? Bittet um den Heiligen Geist und ihr werdet ihn kriegen. Ihr werdet wiedergeboren, ihr werdet ein Kind Gottes. Glücklich, wer das erkennt. Aber es ist auch eine Chance für uns Christen, die mit Jesus unterwegs sind, einfach uns neu zu prüfen, sind wir noch auf dem rechten Weg, wo haben wir unser Herz dran gehängt? Sich nochmal zu prüfen, habe ich noch Ehrfurcht eigentlich vor Gott? Mit dem, was ich sage, mit dem, was ich tue, mit dem, was ich gebe. Wo bin ich in meinem Leben scheinheilig? Wo muss der Heilige Geist mich noch verändern? Welche Bereiche meines Lebens habe ich den Heiligen Geist noch nicht gegeben? Der Christ weiß darum, dass er da Probleme hat, der Nicht-Christ nicht. Und wenn es hier in den Text um das Thema Geld geht, dann möchte ich euch ein kleines Zeugnis von mir geben am Ende. Letztes Jahr habe ich über das Thema Spenden gepredigt, wurde darum gebeten und habe dann die Predigt zum Thema Spenden gemacht und mich nochmal ganz intensiv damit auseinandergesetzt. Und dann kam ich auf so echt guten Gedanken, ja, wahrscheinlich wurde er geschenkt. Und dann habe ich diesen Satz formuliert, der ging ungefähr so: Wenn du dir deinen Kontoauszug anschaust oder Online-Banking und dann das Geld siehst, was an die Gemeinde geht, hoffentlich, was du da spendest, was geht dir dabei durch den Kopf und was fühlst du dabei? Denkst du, das schöne Geld, es geht hinfort, davon hätte ich mir irgendwas Schönes kaufen können. Vielleicht hätte ich ein schönes Auto, ich könnte ein dickeres Auto fahren, wenn ich dieses Geld im Monat hätte, dann könnte ich mir noch ein dickeres Auto kaufen oder noch mehr essen gehen oder noch mehr machen und noch einen schöneren Urlaub machen. Und es tut dir innerlich im Herz weh, wenn dieses schöne Geld jeden Monat zur Gemeinde geht, hoffentlich. Oder freust du dich und sagst, ja, damit wird Reich Gottes gebaut, mit den mickrigen Kröten. Wie cool ist das denn? Ich kann Anteil haben und kann Leute unterstützen in der Gemeinde. Ich kann Reich Gottes damit bauen. Da werden Menschen ja, dazu zugerüstet im Glauben und sie wachsen im Glauben. Da werden Menschen bekehren sich mit meiner Kohle. Und wie toll ist das, dass ich Geld Gott abgeben kann, was ihm sowieso gehört. Und wie gnädig ist Gott, dass ich was behalten darf. Das hat mich so ein bisschen getroffen. Also der Gedanke war total cool. Ich habe mich auch darüber gefreut, dass ich den hatte. Und dann hat der Heilige Geist mich überführt und hat gesagt, Manuel, du bist Nummer eins. Du bist der, der rumheult. Also ich checke so 2-3 Mal am Tag mein Konto. Ich mal zugeben, ja. Aber ich für Budget, ja, ich trage das dann im Budget ein. So, nur deswegen. Nee. Aber ich wurde vom Heiligen Geist überführt. Ich habe gemerkt, ja, eigentlich bist du das. Eigentlich tut dir das immer weh. Jeder Euro, der darüber geht, der tut dir eigentlich weh. Und eigentlich als Pastor muss er ein Vorbild sein, weißt du? Das darf eigentlich nicht sein. Und trotzdem tut es dir weh. Und ich habe einfach, als mir das bewusst wurde, das war, ist ein Wunder, Erkenntnis. Ich habe die Erkenntnis geschenkt bekommen vom Heiligen Geist und hat sich was in mir geändert. Und dann habe ich das angepasst. Und habe für mich gesagt, weißt du was, Manuel, versuch jedes Jahr ein bisschen mehr zu geben als letztes Jahr. Jedes Jahr ein bisschen mehr. Und Gott hat mein Herz davon gelöst. Jetzt gucke ich am Konto und geil, schön. Wo kann ich noch mehr geben? Und wen kann ich noch mehr geben? Das hat mich einfach befreit. Und jetzt ist Wahnsinn, wenn Gott dich befreit von dieser Sucht oder diese Gier nach Geld oder dass dein Herz dran hängt, ja, und es ist egal, wie viel du hast, es hat nichts damit zu tun, ob du wenig Geld hast oder viel Geld hast, ja, wenn du gierig bist nach Geld und es ist dir ganz wichtig, dann ist egal, wie viel du hast, weil du wirst nie genug haben. Und wie schön und befreiend das einfach war, dass Gott mir geschenkt hat hier und hat mich davon befreit und mir eine Freiheit geschenkt. Und wisst ihr, was dann gekommen ist? Freude. Wie in Philippa, Freude. Davon, wo Galater Paulus von schreibt, in Galater 5. Die Frucht des Geistes, Freude. Wenn der Heilige Geist was in dir verändert und nimmt was weg, wo du als Nicht-Christ vielleicht denken würdest, das ist blöd, aber der Heilige Geist dich überführt und du als Christ sagst, ja, das ist gut, dann freust du dich. Und der Heilige Geist hat mir Freude geschenkt und hat mich zu einem fröhlichen Geber gemacht. Ich bin immer noch ein fröhlicher Nehmer, ja, aber auch ein fröhlicher Geber. Lass uns zum Schluss Barnabas angucken als Vorbild. Erstens, Barnabas liebte nicht das Geld oder andere Dinge. Als er sein Grundstück verkaufte, da träumte er nicht vom BMW und was sich alles davon kaufen könnte, sondern er wollte sein Reichtum fürs Reich Gottes einsetzen, aus der Liebe zum Menschen. Zweitens, er versuchte dadurch nicht vor Menschen gut dazustehen. Das war ihm egal, sondern er tat das, was Gott ihm aufs Herz gelegt hat. Barnabas war echt und nicht fake. Und deswegen brauchte Barnabas auch nicht zu lügen. Und wir sehen, dass er ein Mann der Wahrheit war, ein Mann der Integrität, der vertrauenswürdig war, der sich nicht geschämt hätte, seinen Steuerbescheid irgendwo hinzuhängen und dann seine Spendenquittung daneben. Ihm wäre das egal gewesen. Und deswegen wurde Barnabas auch zu einem großen Leiter in der frühen Gemeinde. Viertens, und deswegen wurde Barnabas auch nicht vom Heiligen Geist zurechtgewiesen, so wie Hananias und Saphira. Und er konnte das Geld mit reinem Gewissen voller Freude spenden. Er war frei von der Liebe zu Geld und hatte dafür mehr Liebe zu den Menschen. Und das ist auch mein Gebet für uns. Luther sagt, dort, wo unser Herz hängt, das ist dein Gott. Vater, ich danke dir für dein Wort, auch wenn es harte Worte sind und unangenehme Worte und wir das auch nicht gerne hören und es auch schwerfällt, sowas auch zu predigen. Ich bitte dich, dass du das zum Segen werden lässt für uns. Du siehst, wer alles deine Kinder sind und wer noch nicht. Und ich bitte dich, dass du Glauben schenkst, dass du Erkenntnis einfach schenkst, dass du das Größte, das Tollste, das Beste bist, dass du besser bist als all die Dinge in dieser Welt. Und dass sich ein Leben mit dir lohnt, weil du wirklich uns das gibst, was wir brauchen. Und dass es viel besser und toller ist. Und du siehst, welches von deinen Kindern noch eher an diesen Dingen dieser Welt hängt. Und ich bitte dich, dass du auch da Erkenntnis einfach schenkst und auch Menschen einfach losmachst von der Liebe zu Geld und von der Liebe zu Dingen und Besitz. Und dass du ein Herz schenkst, eine Liebe schenkst zu den Menschen und dass sie ihre Mittel einsetzen, die du ihnen anvertraut hast, ja, um dein Reich zu bauen, um Menschen damit auch zu segnen, um damit ja, dir die Ehre zu geben, dass Leute anfangen, dich zu loben, zu preisen, weil wir so, ja, so liebevoll mit unserem Geld umgehen für die Menschen. Und so bitte ich dich, dass du das schenkst. Das können wir nicht tun. Das muss dein guter Heiliger Geist in uns wirken. Und ich bitte dich, dass du das schenkst und uns veränderst. Ich danke dir, dass wir nicht perfekt sein müssen, sondern du bist perfekt. Und wenn wir auch fallen und machen Sachen falsch, vergibst du uns und vergibst uns unsere Schuld, unsere Sünde und wir dürfen neu starten, Herr. Und ich bitte dich für uns, dass es für den einen oder anderen vielleicht heute ein Neustart wird. Etwas, was ja ein Anfang sein kann in den Herzen, dass da was verändert wird, dass dieses Vertrauen zu dir immer mehr wächst. Lass doch heute dieser Startpunkt sein. Amen.